SWR 2 Forum.
Heute zum Thema kranke Häuser. Stirbt die Klinik auf dem Land? Am Mikrofon ist Lukas Meyer-Blankenburg. Die Diagnose ist besorgniserregend, der Patient kompliziert. Die meisten kleinen Krankenhäuser in Deutschland liegen seit Jahren auf der Intensivstation. Rote Zahlen, veraltetes Equipment, zu wenig Personal. Bundesweit steht fast jede fünfte Klinik vor dem wirtschaftlichen Aus. Ganz oben auf der Streichliste kleine öffentliche Krankenhäuser auf dem Land. Hier wird ein Haus nach dem anderen dicht gemacht. In der Regel gegen den Widerstand der örtlichen Bevölkerung, aber nach dem Willen der Politik. Der Trend geht zu großen Klinikzentren und spezialisierten Abteilungen. Ein längst überfälliger Strukturwandel, sagen die einen, für die anderen ein tragisches Krankenhaussterben zu Lasten der Patienten. Denn was bedeutet es für die Menschen vor Ort, wenn ihr Krankenhaus schließt und das nächste einige Kilometer weiter weg ist? Wohin führen Zentralisierung und Spezialisierung der Krankenhäuser? Kliniküberangebot in den Städten, aber kein Krankenhaus mehr auf dem Land? Ist das die medizinische Versorgung der Zukunft? Darüber diskutieren wir in diesem SWR2-Forum mit Dr. Wulf-Dietrich Leber, Leiter der Abteilung Krankenhäuser beim GKV-Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen in Berlin, mit Dr. George Nikolic, einst selbst Klinikchef, jetzt Geschäftsführer der Unternehmensberatung Consus Klinik Management in Freiburg und mit Dr. Ulrich Klever, Präsident der Landesärztekammer Baden-Württemberg in Stuttgart. Herr Klever, in Baden-Württemberg soll in den kommenden Jahren jedes fünfte Krankenhaus geschlossen werden. Das hat der zuständige Sozialminister Manfred Lucher von den Grünen angedeutet. Hat er recht? Gibt es einfach zu viele Kliniken im Ländle?
Ich werde jetzt sicher nicht sagen, dass er Unrecht hat. Ich möchte aber sogleich darauf abheben, und das sehe ich wirklich als den entscheidenden Punkt dabei, dass man genau hinschauen muss, welche Begleitschäden eine Schließung hat. Wir haben ja nun wirklich viele Dinge mit dem Strukturwandel zu beachten. Da können wir nicht dran vorbei. Insofern, dass es weniger als die noch über 200 vorhandenen Krankenhäuser derzeit irgendwann mal haben wird, da gehe ich schon überein. Und insofern widerspreche ich unserem Sozialminister keinesfalls. Allerdings einfach nur so mit einem Zirkel über die Landkarte zu gehen, das wäre die Methode, die wir auch bei den DRGs angelegt haben, nämlich das Einführen, bis es nicht mehr weitergeht.
Anstatt die DRGs, sind die Fallpauschalen.
Die Fallpauschalen, nach denen abgerechnet wird im Krankenhaus, wenn wir früher den Tagessatz hatten, was sicher auch nicht das Ei des Kolumbus war, so ist aber die reine DRG, also die Fallpauschalenabrechnung, auch der, ja, ich will nicht sagen der Tod, aber von manchen guten Einrichtungen tatsächlich das Ende gewesen. Und die Konkurrenz alleine als seligmachende Entscheidungsfindungsgrundlage, das kann nicht angehen. Und wir sollten also nicht einfach streichen, sondern uns genau überlegen, wie geht es am besten. Natürlich sind da die politischen Interessen der Kreise und Kommunen mit im Spiele, der politischen Entscheidungsträger, das ist klar. Deswegen kann das auch manchmal eine längere Zeit gehen. Das halte ich für nicht so verkehrt wie zu schnell und dann mit wirklich gravierenden Folgen.
Herr Leber, wenn es nach dem Willen der Krankenkassen ginge, dann könnte man in Deutschland sogar jedes vierte Krankenhaus dicht machen. Sind die Deutschen, was die Zahl der Kliniken angeht, tatsächlich überversorgt?
Zunächst muss man sagen, wichtig ist nicht das Überleben der Kliniken, sondern das Überleben der Patienten. Und da gibt es eine ganze Menge Kliniken, wo sie nachts vom Rettungswagen nicht abgesetzt werden möchten, weil sie einfach zu klein sind, die Strukturen nicht mehr vorhalten. Wir haben ungefähr 650 Krankenhäuser, die haben keine Intensivstation. Wollen sie da abgeliefert werden? Das heißt, wir müssen uns schon der Situation stellen, dass wir eine strukturelle Erstarrung haben. Wir erhalten die Häuser, obwohl sie nicht mehr erhalten werden sollten im Sinne der Patienten und liegen weit über dem EU-Durchschnitt, ungefähr 2/3. Es gibt ein paar berühmte Vergleiche, zum Beispiel der Niederlanden und Nordrhein-Westfalen. Beide sind gleich groß, gleiche Einwohnerzahl. Die Niederländer haben ungefähr 130 Häuser. In NRW, da haben sie Rollatorentfernung zwischen den Krankenhäusern, da haben sie über 400 Krankenhäuser. Die größten Gebiete sind übrigens nicht auf dem Land, die sind in den Ballungsgebieten. 3/4 aller kleinen Häuser sind in den Ballungsgebieten. Und das ist das eigentliche Problem, dass wir hier diese strukturelle Erstarrung beenden müssen. Und es geht nicht so sehr um das Haus auf dem Lande, sondern um die vielen kleinen Häuser, die wir uns noch in den Ballungsgebieten leisten, die eigentlich dem medizinischen Standard nicht mehr entsprechen.
Herr Nikolic vom Sachverständigenrat für Gesundheitswesen heißt es, die Qualität der Gesundheitsversorgung verschlechtert sich nicht, wenn ein Viertel der 2000 Krankenhäuser in Deutschland schließen würde. Brauchen wir also gar nicht so viele Kliniken, um gut versorgt zu sein?
Ich denke, es kommt auf die Situation im Einzelnen an. Also Herr Leber hat das gerade, wie ich finde, ganz schön gesagt. Es ist die Frage, über welche Krankenhäuser wir reden. Und ich glaube, die schiere Anzahl ist es auch nicht, sondern es geht wirklich ums Versorgungsspektrum, um die Einzugsgebiete und vor allem auch um die Frage, die ja emotional immer in der Bevölkerung dann diskutiert wird, wenn es um die Frage einer konkreten Klinikschließung vor der eigenen Haustür geht, wie eigentlich die alternativen Konzepte aussehen, zum Beispiel im Falle der ambulanten Versorgung, im Falle der Notfallversorgung und so weiter. Und wir wissen ja mittlerweile aus zahlreichen Untersuchungen, dass zum Beispiel 40-50% der Notfälle, die in der Notaufnahme von Krankenhäusern aufschlagen, eigentlich keine stationäre Bedürftigkeit und nicht dieses maximalen Versorgungscharakters eines Krankenhauses bedürfen, zumindest in der Abklärung. Und ich glaube, wenn solche Fragen geklärt sind, dann würde ich diese Aussage des Sachverständigenrates zumindest nicht anzweifeln.
Der Landesrechnungshof hat vorgerechnet, die Bettenauslastung liegt im Schnitt bei ungefähr 71%. 80% wären nötig, damit ein Krankenhaus sich wirtschaftlich lohnt. Herr Leber, ist das einer der Gründe, die mangelnde Auslastung für die wirtschaftliche Misere der Häuser?
Wir haben natürlich medizinische Entwicklungen, die führen dazu, dass die Verweildauer stark runtergegangen ist, dass auch vieles einfach ambulant gemacht werden kann, was früher stationär aufgenommen werden musste. Die Verweildauer zum Beispiel ist seit 1990 von 14 auf 7 Tage zurückgegangen. Wenn Sie da keinen Fallzahlanstieg auf der anderen Seite haben, heißt das natürlich, Sie brauchen nur noch halb so viel Betten. So, der Abbau hat nicht entsprechend funktioniert. Das ist eben dieses Phänomen der strukturellen Erstarrung, wobei die formale Anzahl der Betten, die dort verkündet werden muss, vielleicht nicht das Wichtige ist. Wichtig sind die Anzahl der belegten Betten, die stagniert seit Jahren, könnte aber weiter runtergehen, wenn man eben das ambulante Potenzial noch ein bisschen mehr ausnutzen würde.
Andererseits hat man beispielsweise bei der letzten Grippewelle gesehen, wie schnell auch die Bettenkapazitäten an ihre Grenzen stoßen.
Ja, da muss man in solchen Zeiten natürlich dann die elektiven, also die verschiebbaren Operationen runterfahren. Dann kriegt man so eine Situation auch in den Griff.
Herr Nikolic, warum schreiben Ihrer Meinung nach so viele Krankenhäuser rote Zahlen?
Die Vergütung nach Fallpauschalen richtet sich ja nach Mittelwerten und diese Mittelwerte sind im Grunde genommen eine Gießkanne in der Vergütung, die von Flensburg bis Freiburg, also Land auf, Land ab, eine medizinische Leistung gleichwertig bundesweit vergüten soll. Und im Einzelfall ist es aber gerade für kleinere Krankenhäuser zum Teil nicht möglich, mit diesen Kosten auszukommen. Vielleicht kurz zur Erläuterung. Die Fallpauschale setzt sich finanziell so zusammen, dass im Mittelwert genau die Kosten gedeckt werden, die anfallen. Das stimmt nicht ganz, weil die Berechnung dieser Fallpauschalen immer 2 Jahre zurückliegt und in der Zwischenzeit auch Kosten gestiegen sind, gerade im personellen und tariflichen Bereich. Aber wenn Sie in kleineren Gegenden sind und eine internistische Gesamtabdeckung wünschen wollen, kann es sein, dass Sie diesen Chefarzt, der das kann, nicht finden und insofern möglicherweise einen zweiten oder zwei hochbezahlte Oberärzte, die Sie üblicherweise vielleicht nicht benötigen würden, einstellen müssten, um dieses Spektrum abzudecken. Refinanziert wird das aber nicht. Und das zieht sich in verschiedene Bereiche. Und gerade bei kleineren Häusern ist es so, dass Minderbelegungen stärker zu Buche schlagen, weil sie nicht durch andere Abteilungen kompensiert werden können.
Das heißt, die Häuser bekommen zu wenig für medizinische Leistungen?
Ja, die Vorhaltekosten sind ja erstmal unabhängig davon, was sich in der betreffenden Nacht jeweils abspielt. Aber sie brauchen Intensivsetting, sie brauchen Leute, die im OP stehen und darauf warten, abgerufen zu werden. Und im Mittelwert unterstellt man eben, dass es eine bestimmte Anzahl von zum Beispiel Notoperationen pro Nacht gibt, die das eigentlich auch refinanziert. Aber ich teile da die Einschätzung von Herrn Leber. Es ist so, am Ende des Tages wird dann auch nach ganz irdischen Kriterien entschieden, wo man jemanden hinbringt. Und es gibt immer Situationen, wo es nach links und nach rechts gleich weit zum nächsten Krankenhaus geht. Die Rettungsdienste müssen zum nächstgelegenen qualifizierten Krankenhaus die Patienten bringen. Nur es gibt hier und da Situationen, da ist es geografisch sowohl möglich, nach links als auch nach rechts abzubiegen. Und da wird es so sein, dass das Krankenhaus, das besser aufgestellt ist, mehr Personal hat, andere operative Strukturen hat, dass das eher angesteuert wird. Und das andere Krankenhaus seine Vorhaltekosten eben behält, ohne sie zu refinanzieren.
Die Fallpauschalenvergütung ist ja enorm gestiegen, also seit dem Jahr 2008, in den letzten 10 Jahren, von 52 auf 75 Milliarden Euro, also gewaltige Steigerung. Was zurückgegangen ist, das sind die Zahlungen der Länder für Investitionen. Die haben früher mal über 10% eines Krankenhausbudgets ausgemacht. Jetzt sind sie bei ungefähr 3% gelandet. Das heißt, die Länder haben sich immer mehr zurückgezogen. Und das führt dazu, dass die Krankenhäuser das Geld, was sie zum Beispiel für Pflege kriegen, ja, zur Investition verwenden. Und das ist eins unserer Hauptprobleme, dass wir rückläufige Investitionen der Länder haben und die, sagen wir mal, Benutzerkosten, die Finanzierung der Leistungen eigentlich zweckentfremdet werden für Investitionen.
Ich möchte nochmal das von mir eingangs zitierte DRG, also die Fallpauschale, doch auch als einen der Hauptgründe in den Vordergrund schieben. Wenn ich mir andere Länder ansehe, unter anderem das Land der Geburt der Fallpauschale Australien, da ist es so, dass eben nicht 100% oder fast 100% darüber geregelt werden, sondern dass da eine bestimmte Prozentzahl, ich weiß ja nicht genau, aber weit unter 50, soweit mir das bekannt ist, nur mit den DRGs geregelt wird. Die anderen Kosten sind zum einen die schon genannten Vorhaltekosten, aber auch zum Beispiel die Refinanzierung von Tarifsteigerungen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und da kommen wir direkt zum Zusammenhang Fallpauschale über alles gegenüber der, sag ich mal, Situation für Pfleger und Ärzte, die bis an den Rand der Erschöpfung zu arbeiten haben. Wenn Sie in die auch hier schon genannten skandinavischen Länder gehen, haben Sie da eine ganz andere Situation mit dem Personal, ärztlich wie pflegerisch. Der Stress, den hier die Pfleger haben, den die Ärzte haben, können alle Patienten beschreiben, die in einem unserer deutschen üblichen Krankenhäuser arbeiten. Das ist eine Situation, die ist auf die Dauer nicht tragfähig, weil damit auch das Personal weggeht. Und ich möchte wissen, wo unser Gesundheitsminister demnächst die 8000 Pflegekräfte hernehmen soll, wo wir die Ärzte hernehmen sollen, die wohl ausgebildet, sprachlich wunderbar, so wie ich es meinen Kindern wünsche, in die ganze Welt gehen können, aber nicht in Deutschland bei diesem stressigen Arbeitsalltag, der auch dann irgendwann keine Freude mehr macht.
Da sind jetzt schon viele Stichworte gefallen, die auch in die Richtung eines großen Schlagwortes führen, nämlich dem Schlagwort Ökonomisierung des Krankenhausbetriebs. Kostenoptimierung, Fallpauschalen haben wir schon angesprochen, Leistungssteigerung, das sind Schlagworte eigentlich aus der freien Wirtschaft. Die werden mittlerweile wie selbstverständlich auf Krankenhäuser angewandt. Herr Nikolic, funktioniert denn ein Krankenhaus auch wie ein großer Betrieb? Also sind Klinikchefs heute eigentlich Manager von Unternehmen?
Ja, sie sollten es besser sein. Wir haben eine gewisse Asymmetrie, aber wir haben also zwischen klassischen Bereichen des allgemeinen Wirtschaftslebens und dem Krankenhauswesen, aber es gibt eben diese klassischen Elemente und die wollen auch klassisch gemanagt werden. Also ich will Ihnen da ein paar Beispiele nennen. Wenn die Energiekosten steigen, dann steigen sie für ein Krankenhaus genauso wie für jedes andere Unternehmen. Wenn Lohnkosten steigen, steigen sie auch. Wir haben Wettbewerb im Bereich um Personal. Ich war selber Geschäftsführer eines Berliner Krankenhauses. Es gibt ungefähr 70 Krankenhäuser, sowohl öffentliche als auch private. Und die Krankenschwester, der 100 Euro im Monat mehr geboten werden von einem anderen Träger, die muss noch nicht mal umziehen, sondern sie muss nur 2 Stationen weiterfahren, arbeitet beim neuen Arbeitgeber. Und das sind alles marktwirtschaftliche Elemente, die sie haben. Auf der anderen Seite stehen strengst reglementierte Bereiche, wie zum Beispiel, dass sie keine Preisbildung durchführen können. Sie können nicht sagen, ich biete jetzt die Geburt für 10% weniger an oder die Leistenhernie kostet jetzt im Moment 20% mehr, sondern sie unterliegen da streng reglementierten Bereichen, können Leistung auch nicht ausweiten, haben einen Budgetdeckel, ab dem sie dann weniger Geld bekommen, können auch ihr Leistungsspektrum nicht nach Belieben ausweiten. Wenn sie, keine Ahnung, Buchhändler sind, dann können sie selber entscheiden, wenn sie mehr Krimis anbieten wollen. Das können sie im Krankenhaus nicht unbedingt. Wenn sie sagen, ich möchte jetzt eine gefäßchirurgische Abteilung gründen, müssen sie dafür in den Landeskrankenhaus planen. Und insofern haben wir da eine Asymmetrie zwischen einerseits strengst reglementierten Bereichen, die auch zunehmend so ein bisschen spaßmindernd sind, was die Tätigkeit eines Klinikgeschäftsführers betrifft. Denn an und für sich ist das eine wirklich großartige Aufgabe. Und auf der anderen Seite wirklich dem harten Wind des marktwirtschaftlichen Geschehens. Insofern, um die Frage auf den Punkt zu bringen, ja, er sollte besser wie ein Manager agieren.
Ich höre Ihnen jetzt aber auch ein bisschen raus, dass Krankenhäuser ruhig noch mehr ein Betrieb nach den Regeln der freien Marktwirtschaft sein dürften.
Naja, ich bin sozialisiert bei einem privaten Krankenhausträger und habe gelernt, dass man Chancen nutzen sollte. Und persönlich bin ich überzeugt, wenn Sie das noch kombinieren mit der Überzeugung, dass Sie zuallererst in den Bereichen schauen sollten, wo keine Personalentscheidungen getroffen werden müssten, die womöglich zulasten des Patienten gehen, dann ist das, glaube ich, kein so schlechter Ansatz. Und was wir auch immer wieder im Alltag sehen, ist, dass eben sehr fahrlässig mit Ressourcen umgegangen wird. Also auch heute, egal wie groß der Druck ist, wundert man sich, welche Ressourcenverschwendung es bisweilen immer noch in deutschen Krankenhäusern gibt. Das übrigens Träger und größenübergreifend.
Chefärzte Herr Klever berichten von Treffen mit ihren Verwaltungschefs, in denen dann die Zahlen vorgelegt werden und dann wird gefordert, nächstes Jahr müssen sie beispielsweise die durchschnittliche Verweildauer senken oder wir brauchen mehr Hüft-OPs oder ähnliche Dinge. Lässt sich so ein Krankenhaus führen? Wie empfinden das die Ärzte?
Die Ärzte empfinden das als katastrophal, was ich hinter dem Wort, ich sage das jetzt mal durchaus auch meinem Gesprächspartner gegenüber, mit klassisch gemanagt und marktwirtschaftliche Elemente einführen, gesagt wurde. Ich bin durchaus der Meinung, dass Ökonomie nicht des Teufels ist. Ökonomie ist eine Wissenschaft, die so neutral ist, wie die Natur sich uns Menschen gegenüber insgesamt verhält. Aber was ich nicht möchte, ist Kommerzialisierung. Und das ist hinter dem Wort klassisch gemanagt, also im marktwirtschaftlichen Sinne mit den Elementen, die die Marktwirtschaft in der privaten Wirtschaft überall hat, dann gemeint und passiert dann auch. Und das ist, was katastrophal für Pflege und Ärzteschaft ist, für die Patienten, die dankenswerterweise direkt am Anfang auch hier von Herrn Dr. Leber genannt wurden. Da schließe ich mich an, patientenorientiert. Und das heißt Daseinsfürsorge. Das heißt nicht im Sinne von Kommerzialisierung, welche Hüfte kann denn noch zusätzlich vielleicht mit einer lauen Indikation operiert werden? Das ist wirklich, da sage ich es so, des Teufels, denn das untergräbt das Vertrauen der Menschen in die Institutionen, die wir doch alle für uns selber haben wollen. Da hilft es dann auch nicht, ob man rechts oder links bei der Notfalleinweisung abbiegt, sondern wenn grundsätzlich das Vertrauen in die Krankenhäuser und in das Tun von Pflegern und Ärzten im individuellen Fall am Ende auch noch dann in Frage gestellt wird, dann ist da was völlig falsch gelaufen. Und das ist die Sorge, die ich habe bei der Formulierung, dass wir Ökonomisierung zu beachten haben. Ja, da bin ich mit einverstanden, aber nicht bis ins letzte Extrem wieder durchgezogen, weil dabei etwas anderes auf der Strecke bleibt, was zu betrachten ist. Wenn ich zum Beispiel, ich bin ja nun Gynäkologe, Geburtshelfer, wenn ich sehe, wie die geburtshilflichen Abteilungen geschlossen werden, immer ein emotionales Thema, die Bevölkerung reagiert und protestiert, das kann man fast voraussehen. Es ist uns die Geburt viel zu wenig wert. Gucken Sie sich die Fallpauschalen an und dann die leidvolle Diskussion über Sektio oder nicht, Kaiserschnitt oder nicht. Das hat doch damit zu tun. Das ist einfach nicht in Ordnung so. Und da bleibt etwas auf der Strecke. Und nochmal, das ist das DRG, das ist dieses marktwirtschaftliche Element, das über alles gehalten wird.
Herr Leber, untergräbt das tatsächlich das Vertrauen, also dass ein Patient nicht mehr weiß, ob eine Operation tatsächlich medizinisch notwendig ist oder ob sie einfach nur gemacht wird, weil es sich wirtschaftlich lohnt?
Das Problem ist ja alt, dass Sie, sagen wir, schon immer als Patient das Misstrauen haben musste, dass es dem Arzt besonders viel nützt, wenn operiert wird. Da muss es auch klare Grenzen geben. Also das Gegenteil von Ökonomisierung ist ja Verschwendung sozusagen. Das wollen wir ja nicht. Die Leute sollen schon mit den Ressourcen ordentlich umgehen. Von mir aus können Krankenhäuser auch Gewinn machen, aber sie sollen nicht Gewinn dadurch machen, dass sie anfangen, gesunde zu operieren. Sondern da brauchen wir auch noch moralische Standards, die dafür sorgen, dass der Arzt seinen ursprünglichen Tätigkeiten eben nachgeht und guckt, wer was braucht. Und wenn man solche Standards einführt, dann ist das DRG-System, das Fallpauschalensystem auch in Ordnung. Wir haben das ja auch ergänzt. Wir haben Qualitätssicherung dazugefügt. Die gibt es zwar noch nicht so sehr für die Notwendigkeit einer Operation, aber für die Durchführung haben wir ergänzende Qualitätssicherungsmaßnahmen im Krankenhaus eingeführt. Und es wird jetzt wahrscheinlich eine dritte Säule hinzukommen, nämlich die Überprüfung der Pflegequalität. Das heißt, wir werden Pflegepersonaluntergrenzen definieren, damit nicht mehr verantwortungslos das Personal ausgedünnt wird um Mitternacht, wenn die Patienten eben auch versorgt werden müssen.
Herr Leber, so gut ich die Worte finde, die Sie finden, dass andere Kriterien einfließen müssen, so habe ich aber hier, und da spreche ich sicherlich nicht nur für die Ärzteschaft, sondern auch für die Pflege mit, die Sorge, dass zum Beispiel die Qualitätssicherungsmaßnahmen, die eingeführt wurden, keineswegs dem von Ihnen auch proklamierten Ziel des Patientenwohls dienen, alleine jedenfalls nicht, sondern dass sie sich erstens bürokratisch auswirken und zum Teil unsinnige Einrichtungen fördern und eben nicht genau das, was zum Beispiel, ich bringe es nochmal, die Geburt braucht. Bei der Geburt braucht man Zuwendung, Empathie, dann läuft es alles besser. Ich kann das wirklich so jetzt mal allgemein sagen. Und wenn Sie das eben dann versuchen zu messen und das in Minuten abgeklärt wird, und das ist eben auch zum Teil Methode der Qualitätssicherung, das eben zu, sagen wir mal, zu objektivieren, dann haben wir da einen Bärendienst der Sache erwiesen. Qualitätssicherung ist grundsätzlich ja von jedem bejaht. Wenn Sie jeden auf der Straße fragen, sagt er, prima, wunderbar. Wenn man das aber in diese Messinstrumentierung hineinquetscht, dann haben die Ärzte und Pfleger damit ein großes Problem, weil es eben nicht das erfasst, was es vorgibt zu erfassen.
Ja, Qualitätssicherung bedeutet immer ein bisschen zusätzlichen Erfassungsaufwand, aber die Antwort auf Bürokratisierung lautet Digitalisierung. Sie müssen quasi nebenbei die Werte erfassen, damit sie nicht zur Belastung für Pfleger und Ärzte werden. Und dann ist es ja wichtig, auch gerade im Geburtsbereich, dass man eben die unterschiedlichen Einrichtungen bezüglich Komplikationen vergleicht. Da zeigt sich ja, dass manche kleine Geburtsstationen vielleicht doch besser ihren Betrieb einstellen müsste.
Kranke Häuser, stirbt die Klinik auf dem Land? Darüber diskutieren wir in diesem SWR2-Forum. Öffentlichen Krankenhäuser werden entweder geschlossen oder sie werden privatisiert. Herr Nikolic, wenn man die Bettenzahl zum Maßstab nimmt, dann hat sich der Anteil der Privatkliniken in den letzten 10 Jahren fast verdoppelt. Bei der Privatisierung von Krankenhäusern ist Deutschland also Weltmeister. Ein Titel, auf den man stolz sein kann?
Das weiß ich nicht, aber ich glaube auch nicht, dass man das Gegenteil davon sein sollte und sich dafür schämen sollte. Die Trägervielfalt ist ein hohes Gut in Deutschland. Und man muss wirklich sagen, dass die Privaten aufgrund verschiedener Hintergründe, das ist zum einen die schlanke Führungsstruktur, die man da hat, zum anderen natürlich auch andere finanzielle Möglichkeiten, zum dritten aber auch Dinge wie zum Beispiel fehlende Notwendigkeiten im Bereich der Ausschreibung, dass man also handlungsschneller an einigen Stellen sein kann, auch weniger politische Gremien, weniger Leute, die mitsprechen wollen, sondern also klarere Entscheidungen treffen kann. Und da sind schon auch wirklich sehr gute Konzepte und Ideen entwickelt worden. Ich will zum Beispiel als Beispiel heranführen, was man jetzt primär dem Privaten, wobei ich mich jetzt hier heute gar nicht als Fürsprecher unbedingt dieser Trägerschaft unbedingt mal verstehe. Aber bestimmte Qualitätsmessungsinstrumente, die mit Routinedaten arbeiten, wurden auf ganz erhebliche Initiative privater Unternehmen eingeführt, weil man eben wollte, dass es nicht nur um die Wirtschaftlichkeit, sondern auch um das, wie so schön heißt, das medizinische Outcome, also die Ergebnisqualität geht. Und viele Wege führen nach Rom. Es gibt den alten, etwas abgedroschenen Spruch, wer heilt, hat recht. Das Ergebnis zählt in der Medizin als wesentliches Kriterium und verschiedene Parameter misst man mit Routinedaten und eben ohne zusätzlichen Erfassungsaufwand. Also insofern würde ich die Trägervielfalt eher als Chance begreifen. Ich glaube, was es selten gut ist, wenn es zu einer Monotonie kommt, die Trägervielfalt sollte auch gewahrt bleiben. Genauso sind zum Beispiel frei gemeinnützige, also kirchliche Träger, wie auch städtische Kliniken und Unikliniken sehr wertvoll in diesem Gesamtbild.
Das heißt, Sie würden auch nicht diesem Kritikpunkt zustimmen, der oft aus der Bevölkerung kommt, wenn öffentliche Krankenhäuser in die Hand von privaten Trägern übergehen, dass es dann allein nur noch um den Profit geht, dieser Häuser?
Die würde ich zweiteilig beantworten, die Frage. Zunächst mal ist es so, dass ich glaube, dass die Leute überrascht sind, wie viel investiert wird in medizinische Struktur, wie viel neu und umgebaut wird. Durch den Neubau ist es auch durchaus möglich, durch Verkürzung von Wegen und logistischen Entlastung auch Personal abzubauen. Das ist durchaus ein erklärtes Ziel im Sinne der Wirtschaftlichkeit. Und hier muss ich sagen, und das beantwortet den zweiten Teil der Frage, ist genau das, was Herr Klever vorhin ja mahnend angesprochen hat, die Unterscheidung zwischen Ökonomisierung und Kommerzialisierung. Dieser Grad ist schmal. Wenn Sie ein Aktien- oder börsennotiertes Unternehmen sind, dann leben Sie davon, dass Anleger eine Renditeerwartung haben. Wir alle sind froh, wenn Volkswagen tolle Autos baut, aber noch glücklicher sind wir, wenn wir aus 1000 angelegten Euros irgendwann 1200 Euro rausholen können. Und das heißt, Dinge drohen so ein bisschen zum Selbstzweck und nicht zum Mittel zum Zweck zu werden. Und da muss man sagen, da muss man tatsächlich aufpassen, an welchen Stellen eine Grenze vielleicht erreicht oder sogar überschritten ist. Aber wenn man die nicht erreicht, dann ist es, glaube ich, so, dass die private Trägerschaft an vielen Stellen sehr wohl zu einer Verbesserung der Qualität auch führen kann, weil man auch da zum Beispiel im Bereich von der Anstellung von Ärzten weniger gebunden ist, außertariflich mehr Freiheitsgrade hat als zum Beispiel so mancher öffentlicher Träger und damit auch Koryphäen anbinden kann, die vielleicht vorher noch nicht da gewesen waren.
Also ich darf wirklich darauf hinweisen, dass wahrscheinlich die überwiegendste große Mehrheit der Ärzteschaft und bin ganz sicher auch in der Pflege der Meinung ist, dass Folgendes nicht passieren darf. Am gleichen Tage ist der Vorstandsvorsitzende einer ganz großen privaten Krankenhauskette in Deutschland an die Öffentlichkeit getreten und sagt, 15% mehr für den Aktienbesitzer rausholen. Und am gleichen Tage sagt der Vorsitzende der Gremien in der Bundesärztekammer für den Krankenhausbereich, Herr Henke, dass wir 1 Milliarde Stau haben hinsichtlich der schon erwähnten Länderinvestitionen in den Krankenhäusern und überhaupt in dem Krankenhauswesen. Also da fühlt sich die dort Arbeitenden einfach nicht richtig aufgehoben. Es geht um Daseinsfürsorge. Hier geht es nicht darum, 15% oder auch nur wenige Prozent herauszuholen. Es sollte gut sein, wenn es schwarze Zahlen gibt. Dafür ist die Ökonomie wichtig. Dafür braucht man Klinikmanager, die genau dieses Ziel verfolgen. Aber den Shareholder-Value zu optimieren, das kann es nicht sein, ist falsch. Ich möchte noch einen Hinweis auf die USA geben. Dort haben wir ja nun wirklich die Dominanz des privaten Krankenhausträgertums. Und auch dort ist die anfangs erwähnte Bettenauslastung weit unter 50%. Es ist also keineswegs so, dass hier eine Situation entsteht, die besser wäre, die besser die Ressourcen ausschöpft. Es ist in der Konkurrenz vielleicht so, dass man den Konkurrenten aus dem Felde schlägt. Das mag ja sein. Das sehen wir ja auch zum Teil in Deutschland schon, wo eben keine Vielfalt mehr herrscht, sondern nur noch eine Monotonie von privaten Krankenhausträgern. Es gibt solche Regionen und das ist einfach schlecht. Und fragen Sie da mal das Personal, wie die dazu steht, die sind sogar bereit wegzuziehen, genau aus diesem Grunde.
Also die privaten Träger arbeiten möglicherweise nicht nur mit einem etwas anders gearteten wirtschaftlichen Ziel. Sie sind in der Regel auch deutlich größer als öffentliche Krankenhäuser. Allgemein gilt auch die Tendenz oder die Wunschrichtung von Politik und beispielsweise auch von den Krankenkassen, dass Kliniken insgesamt größer werden sollen. Also mehr als 500 Betten beispielsweise sollen die Regel sein und nicht so wie heute die Ausnahme. Was sind denn die Vorteile solcher großen Häuser, Herr Leber?
Die Krankenhäuser, die privaten, arbeiten fast alle in Ketten. Und damit haben sie andere Einkaufsmöglichkeiten, damit haben sie auch ein anderes Managementpotenzial. Sie können untereinander vergleichen, können im eigenen Qualitätsvergleiche zwischen den Häusern machen. Und da sind durchaus sehr innovative Ansätze da. Insgesamt brauchen wir natürlich eine gewisse Konzentration, so im Ruhrgebiet. Da haben wir auch noch ein paar Klitschen. Also da.
Was meinen Sie mit Klitschen?
Krankenhäuser, die einfach eine Betriebsgröße haben, die es nicht mehr geben sollte, die einfach ersetzt werden müssten durch neuere, leistungsfähigere Einheiten.
Also weil sie so klein sind, dass es sich einfach nicht rentiert.
Das Problem ist, Trägervielfalt ist was sehr Schönes, aber es macht die Krankenhausplanung nicht leichter. Also wenn Sie zwei benachbarte Häuser haben, das eine gehört dem Roten Kreuz, das andere einer privaten Klinikkette, dann können Sie als Landesregierung ja nicht einfach so sagen, tut euch doch mal zusammen. So wie das vielleicht in der Schulplanung oder sowas funktionieren würde. Sondern da machen Sie eigentlich was ganz anderes. Da machen Sie Marktregulierung. Da müssen Sie gucken, dass die Träger die richtigen Entscheidungen treffen. Und das ist, glaube ich, eine Änderung, die jetzt in der Zukunft kommen wird, dass wir eher auf Bundesebene Marktregulierung machen, durch Mindestmengen, durch Sicherstellungszuschläge, durch Notfallstufen. Und das ersetzt immer mehr diese klassische Landesplanung, die eben nicht mehr so gut funktioniert, wenn Sie Träger Vielfalt haben.
Wissen Sie, Herr Dr. Leber, wenn Sie in einer mittelgroßen Großstadt Deutschlands wie ich Jahrzehnte niedergelassen waren und Patienten eingewiesen haben in die in meiner Stadt Freiburg noch Gott sei Dank vorhandenen, inzwischen nur noch drei großen Krankenhäuser. Und wenn Sie dann die Realität des Lebens abgebildet sehen, dass nämlich eine Abteilung super geführt ist, die andere mit einem älter werdenden Chef nicht mehr ganz so optimal läuft, aber dann der Neue kommt und sich wieder neu anstrengt, dann haben Sie da Dynamik drin. Und es ist super gut, wenn man dann genau weiß, in welcher Abteilung läuft dieses oder jenes gut. Wenn Sie dann diese Abteilung, die vorübergehend aus den zum Beispiel genannten lebensnahen Gründen mal nicht so läuft, nachher nicht mehr haben und Sie nur noch ein Haus haben, wo Sie hin überweisen, da fehlt zum einen die Konkurrenz, auch in den von Ihnen proklamierten städtischen Arealen, wo es zu viele gibt. Ich finde das eine gute Sache, dass es diese Konkurrenz unter den Krankenhäusern in den Städten noch gibt. Wenn die vereinheitlichter würde, ich will jetzt nicht für Nordrhein-Westfalen sprechen, ich sitze nun in Baden-Württemberg, aber wir haben hier ja auch noch immer das Bestreben, so auch der anfangs erwähnte Sozialminister, mit unseren über 200 Krankenhäusern seien einige zu viel. Das mag ja auch sein, aber insgesamt ist das Ausdünnen auf nur ein großes Krankenhaus der Sache, dem Patienten und den dort arbeitenden Menschen nicht zuträglich.
Ja, der Meinung bin ich auch, dass Wettbewerb da durchaus gut ist. Aber jetzt gehen wir mal nach Nordrhein-Westfalen. Von Essen Hauptbahnhof erreichen Sie innerhalb von einer Stunde über 100 Krankenhäuser, wo Sie eine Knie-Tap machen können. Und das sind zum Teil kleine Krankenhäuser, die das eigentlich lieber lassen sollten. Da täte eine gewisse Konzentration, glaube ich, ganz gut.
Wir haben ja, Herr Klever, in der Nähe von Freiburg, wir haben ja unseren Firmensitz ebenfalls in Freiburg, durchaus gerade ganz aktuelle Diskussionen auch um Klinikschließungen. Und ich glaube, wenn man das mal sich mal ganz rauszoomt aus dem Ganzen und sich überlegt, man würde Deutschland mit Krankenversorgung versehen wollen, weil es das noch nicht gibt. Es wäre ein weißes Blatt Papier und man müsste es so strukturieren, dass jeder Bürger eine zumutbare Nähe zu einem Krankenhaus hat, eine gute Versorgung, Trägervielfalt, Wettbewerb, alles, was wir uns wünschen, gute medizinische Qualität. Dann würde man wahrscheinlich nicht unbedingt das vorfinden im Anschluss, was wir jetzt haben. Was wir jetzt haben, ist natürlich auch, es hat viel mit Befindlichkeiten und auch Besitzständen natürlich zu tun. Ich selber komme aus einem kleinen niedersächsischen Ort ursprünglich, in dem das Krankenhaus geschlossen wurde. Mir war das nicht klar, wie es danach weitergehen soll. Das ging hervorragend und das geht auch bis heute hervorragend. Ich glaube, so manches Krankenhaus ist zumutbar, dass es schließt. Das stellen Sie auch, so habe ich Sie verstanden, nicht in Abrede. Ich denke nur, dass das eine das andere nicht ausschließt. Keiner will ein Krankenhaus in einer Region oder pro Bundesland und dann sagen, da muss jeder zwei Stunden fahren. Ich würde aber noch gern zu dem zurückkommen, was Sie ja auch gerade in Baden-Württemberg, wie ich finde, sehr lobenswert einführen. Und das ist die Frage, wie können wir es eigentlich schaffen, Distanzen zu überbrücken und Lösungen zu schaffen in Bereichen, die dann scheinbar unterversorgt sind oder nicht gut versorgt sind. Der Begriff unterversorgt ist ja im ambulanten Bereich ein feststehender Begriff. Ich meine insgesamt, wo die Versorgungsqualität nicht so ist, wie man sich vielleicht wünschen würde. Und ich glaube, Lösungen, Anlaufstellen für den Bereich von Notfallversorgung, die nicht zwangsläufig das Setting eines Krankenhauses bedürfen. Fragen von telemedizinischen Lösungen. Das sind, glaube ich, die Antworten, die man geben muss, wenn man die Frage beantwortet, warum auch so manches Krankenhaus in einem regionalen Cluster möglicherweise dann doch schließen muss und schließen sollte.
Bei der Telemedizin geht es darum, also beispielsweise ein Patient, der Herzrhythmusstörungen hat, bekommt dann einen Chip eingesetzt, der regelmäßig seinen Herzrhythmus kontrolliert und die Daten an einen Arzt verschickt, der eben nicht vor Ort ist, sondern das aus der Ferne kontrolliert. Also Ja. Es ist sozusagen eine medizinische Kontrolle aus der Distanz. Oder können Sie noch mal kurz beschreiben an so einem Beispiel, wie das funktioniert?
Das ist schon heute in vielen Fällen üblich, die von Ihnen genannte Herzbehandlung, also kardiologische Fälle, aber auch in der Röntgenheilkunde üblich, dass wenn nur noch wie im Breisgau-Schwarzwald-Kreis am einen Ende des Landkreises ein Radiologe sitzt und das Krankenhaus am anderen Ende zwar röntgen kann, aber der Radiologe nicht vor Ort ist, dann kann das telemedizinisch gemacht werden. Das läuft auch schon. Das ist zum Beispiel bei Lungenfachärzten so, die von Ulm aus das Hinterland der Schwäbischen Alb im Blick haben und wo Patienten dann die sogenannten Vitaldaten durchgeben. Das muss dann nicht mit einem Praxisbesuch erst abgeliefert werden, sondern kann auf diese Weise gemacht werden. Was neu ist bei unserer ausschließlichen Fernbehandlung ist, dass wir auch Ärzten die Chance geben, am Telefon oder im Video oder im Chat einen Patienten zu behandeln mit einer leichten Erkrankung, ohne dass er ihn physikalisch sieht, also ohne dass man zusammenkommt. Der kann also zu Hause oder in seiner Praxis oder in der Klinik oder in einem Callcenter sitzen und der Patient kann von zu Hause von der Couch aus sozusagen anrufen und seine Nöte und Beschwerden formulieren. Wir wollen mit dieser ausschließlichen Fernbehandlung eine Regulierung trotzdem behalten, dass Dinge wie Patientengeheimnis, wie Datenschutz, wie Aufklärung, wie Zustimmung des Patienten zum Eingriff und so weiter, dass die erhalten bleiben. Und deswegen geben wir das nicht einfach frei, sondern wir sagen, diese Möglichkeit, die uns moderne Medien schaffen, denen wir uns auch nicht verweigern wollen, wo wir auch die Notwendigkeit zu einer ökonomischen Ausnutzung unserer Ressourcen auf dem besten Level denken können. Da wollen wir baden-württembergischen und deutschen Ärzte mitmachen und das nicht eben an Portale überlassen, wo wir nicht wissen, welche Qualität dahinter steht, wenn das aus dem Ausland angeboten wird und wahrgenommen wird. Das wissen wir ja von unserer Bevölkerung hier und die Zahlen nehmen jährlich zu. Wir wollen aber sicherstellen, dass das Kind nicht mit dem Bade ausgeschüttet wird. Und wenn man dann so dramatische wie die Essener Hauptbahnhof Beispiel nimmt, dann denkt man, man muss hier alles umkrempeln. Nein, nicht alles umkrempeln, um Gottes Willen nicht. Wir haben hier ein System, das nicht das Schlechteste ist. Die Leute kommen, wie gesagt, mit dem Hubschrauber noch nach Deutschland zurück und das hat seinen Grund.
Herr Leber, wenn ein Krankenhaus jetzt gerade auf dem Land, gehen wir mal raus aus dem überbesiedelten Ruhrpott, gerade auf dem Land schließt, dann müssen nicht nur häufig die Angestellten umziehen, kleine vom Krankenhaus abhängige Betriebe, beispielsweise Fahrdienste oder Wäschereien, bekommen dann auch Schwierigkeiten. Droht da die Verödung ganzer Landstriche, wenn solche ländlichen Häuser geschlossen werden?
Wir haben uns mit der Problematik beschäftigt, aber sehen sie ausschließlich erstmal von der Seite des Patienten. Haben wir geguckt, wie sind die Erreichbarkeiten? Das können Sie in einem Internet-Tool namens Klinik-Simulator sehen. Es gibt einen Algorithmus, der sagt, wenn durch Schließung des Krankenhauses auf einmal mehr als ein ganzes Dorf, sprich 5000 Leute, länger als eine halbe Stunde brauchen, dann sollte dieses Krankenhaus erhalten bleiben. Das haben wir für alle deutschen Krankenhäuser untersucht. Und es gibt nur 100 Krankenhäuser, wo diese Bedingung zusteht. In allen anderen Fällen gibt es eine Alternative, sodass keine wirklichen Erreichbarkeitsprobleme entstehen. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir hier auch die neuen Mittel und Navigationssysteme nutzen, um zu gucken, wie ändert sich die Erreichbarkeit und die Versorgungssituation der Leute vor Ort. Dazu kann man natürlich noch vieles machen, was auch Skandinavier und andere machen. Sie gucken, dass sie über Telemedizin und so weiter neue Versorgungsangebote schaffen.
Worauf, Herr Leber, entschuldigen, dass ich Sie unterbreche, ich aber auch noch hinaus wollte, ist, müsste man nicht ab und an auch sagen, auch wenn es jetzt medizinisch nicht immer hundertprozentig notwendig ist, wir erhalten das Haus jetzt mal, weil es beispielsweise für eine Region wichtig ist?
Also wir sehen es nicht als unsere Aufgabe an, sozusagen regionale Wirtschaftsförderung zu machen. Wenn die Kommune der Meinung ist, dass sie sowas braucht, dann möge sie das tun. Und das tun ja auch viele in Baden-Württemberg. In Berlin haben sie nicht mehr das Geld. Und in den neuen Bundesländern schon gar nicht. Wir als gesetzliche Krankenversicherung würden ausschließlich den Versicherten und nicht die Regionalförderung als unsere Aufgabe sehen.
Ja, also ich bin froh, dass alle Beteiligte da doch ein Wörtchen mitzureden haben. Denn gerade diese sogenannten Soft-Issues spielen auch beim Krankenhaus eine Rolle. Sie spielen in jeder Begegnung zwischen Arzt und Patient eine Rolle. Sie spielen im Großen eine Rolle in der ambulanten Versorgung. Und insofern, ich bin der Meinung, dass wir die Ausschließlichkeit des Schauens auf einige wenige Aspekte nur keinesfalls tun sollten. Wir sollten das Gesamtbild im Kopf behalten und dafür haben wir alle eine Verantwortung und ich glaube, ja, so versuchen wir uns da als Ärzteschaft einzubringen.
Und Herr Nikolic, wie sehen Sie das? Es gibt ja schon jetzt in den Städten wesentlich mehr Kliniken als auf dem Land. Wird sich dieses Ungleichgewicht noch weiter verstärken?
Ich glaube zunächst erstmal ja, aber dann wird sich das wahrscheinlich auch auf einem bestimmten Level konsolidieren. Ich möchte aber gerne die Frage noch beantworten, die Sie gerade die anderen beiden gestellt haben. Und zwar der Punkt, ob man ein Krankenhaus auch erhalten sollte, bloß um zum Beispiel Beschäftigung zu sichern und dergleichen. Das ist natürlich politisch vermeintlich einfach zu beantworten aus qualitativer Sicht. Und da muss man sich mal hinterfragen, was tut man da? Man hält ein Krankenhaus am Leben, von dem man möglicherweise Zweifel daran hat, ob es jetzt wirklich die bestmögliche Versorgungsqualität ist. Und da ist ja die Frage regional. Und das war mein Bild, das ich eingangs hatte. Würden wir heute von oben auf Deutschland gucken, dann würde man nicht kleinteilig im Bereich von Landkreisgrenzen oder so denken und würde auch nicht sagen, das Krankenhaus ist gleich um die Ecke, sondern man würde gesamthaft da drauf gucken. Ich glaube, ein Krankenhaus zu erhalten, sollte nur dann geschehen, wenn wirklich qualitativ wirklich ein guter Standard, ein Mindeststandard gewährleistet ist, wenn man sich das dann erlauben kann. Stellt was anderes dar, aber die ganzen Diskussionen zum Beispiel im Bereich der Mindestmengen, die entbehren ja nicht einer gewissen wissenschaftlichen Grundlage, dass man weiß, dass das Outcome bei bestimmten Eingriffen einfach besser ist, dort, wo es häufig gemacht wird und ein Krankenhaus das alles anbietet, aber nichts richtig macht, dass da auch eine Qualität nicht zu erwarten sein kann wie in einem Hochleistungszentrum. Eben im Zweifel, und da stimme ich Herrn Leber eben zu, in zumutbare Distanz in vielen Bereichen.
Vielleicht greifen wir das gerade mal auf, wie Herr Nikolic das mit der weißen Landkarte gemacht hat, so eine Art kleines Wunschkonzert, wenn Sie frei nach Ihren Kriterien das wählen und bestimmen dürften, Herr Klever und dann Herr Leber, wie sähe denn die Krankenhauslandschaft in Deutschland dann aus? Was wären das für Häuser und wie wären die verteilt?
Ich meine, dass in Großstädten die grundsätzlich Möglichkeit bestehen muss, aus ein oder zwei Kliniken mehr, als es vielleicht dem, sagen wir mal, rein ökonomischen Aspekt her notwendig wäre, dass wir das erhalten. Ich möchte ein ganz einfaches Beispiel sagen, was auch jedem in seiner Familie einleuchtet. Es gibt einfach Argumente, diese nicht vom Tisch zu wischen. Wenn eine Witwe bei mir sitzt und sie muss operiert werden, dann möchte sie vielleicht gerade nicht in das Krankenhaus, in dem ihr Mann vor ein paar Monaten oder sowas verstorben ist. Das sind Kleinigkeiten. Ich könnte Ihnen ganz viele solche Beispiele aus der Praxis nennen, also mit ganz anderen Zusammenhängen, wo es einfach wichtig ist, dass man Alternativen hat. Wir leben inzwischen in einem dicht besiedelten Land. Der Unterschied zwischen Stadt und Land ist sowieso, und das sieht man in Baden-Württemberg mit einer, sagen wir mal, grundsoliden wirtschaftlichen Situation auch der Fläche, nicht mehr so, dass man nicht mehr fahren kann. Das ist völlig richtig. Dieses Argument stimmt. Es stimmt auch für viele Ältere, nicht für alle Ältere. Wir haben das Problem der chronischen Krankheiten, Alterskrankheiten jetzt gar nicht hier weiter besprochen, die ja auch mit dem Thema Krankenhaus etwas zu tun haben, weil man das ambulantisiert, nicht unbedingt immer auf eine Weise, die wir für glücklich halten. Aber es muss also, das wiederum mein Plädoyer, ein Mittelweg gefunden werden zwischen diesen radikalen Krankenhausschließungsbefürwortern, die dann mit Dänemark und sonst wo daherkommen. Das ist nicht meine Linie. Wir müssen die Beschäftigten im Auge behalten, nicht deretwegen ein Krankenhaus erhalten. Wir müssen überhaupt erstmal die Arbeitsplätze attraktiv machen, damit die überhaupt in Deutschland bleiben, damit die in unseren Krankenhäusern bereit sind zu arbeiten. Wenn die Ärzte schon gehen und wenn das die Pfleger machen können, das sehen wir ja auch in Freiburg, wo man dann nach Basel fährt, da sind einfach andere Arbeitsbedingungen. Es ist nicht allein der Schweizer Franken, der da lockt, sondern es sind die anderen Arbeitsbedingungen. Und da liegen die Dinge begraben. Und da würde ich mich freuen, wenn wir da alle private Träger, kommunale Träger und die Trägervielfalt, die Krankenkassen, die ich finde, da durchaus eine Verantwortung auch dafür haben und sich da nicht damit beschäftigen wollen mögen. Das geht nicht aus meiner Sicht. Wir haben alle die Verantwortung für diese Daseinsfürsorge.
Ja, solange es um Gesundheit geht, ja. Aber die allgemeine Daseinsvorsorge, dass die Krankenversicherung irgendwie die Wirtschaftsförderung übernimmt, das kann es, glaube ich, nicht sein. Ich wünsche mir eine Krankenhauslandschaft, ja, die auch nicht völlig neu gestaltet ist, aber die zum Beispiel garantiert, dass in allen Krankenhäusern Erfahrungen mit der speziellen Krankheit da sind. Das heißt, wir müssen Mindestmengen durchsetzen und kleine Krankenhäuser, die irgendwie nur alle 5 Wochen mal eine entsprechende Operation machen, die müssen wir sukzessive aus dem Markt nehmen und zwar im Sinne der Qualität. Und die Leute sind ja zum Teil auch bereit, ein bisschen weiter zu fahren, wenn das der Qualität zuträglich ist.
Herr Dr. Leber, die Qualität, ja, ich muss da nachhaken. Ein Mensch ist keine Maschine. Die Ärzte sind das nicht, die Pfleger sind das nicht und unsere Patienten auch nicht. Das heißt, auch eine Abteilung hat mal bessere und schlechtere Zeiten. Das ist nicht immer auf dem gleichen rechnerischen Niveau abzubilden. Und wenn Sie zumachen, haben Sie zugemacht. Ich kenne Situationen hier in der Ortenau, wo geburtshilfliche Kliniken geschlossen wurden in der großen Kreisstadt Offenburg, die dann nachher wieder eröffnet wurde, weil eben vorübergehend da durch das schon eben von mir zitierte Abflachen am Ende einer einer Lebensarbeitszeit eines Chefarztes die Situation eine andere geworden war. Sie wurde mit dem neuen wieder optimiert. Wenn Sie da nur die Zahlen herrschen lassen, dann kommen wir nicht weiter.
Naja, aber wir haben im Augenblick standardisierte Operationen, wie zum Beispiel ein künstliches Kniegelenk. Da haben wir fast 1000 Kliniken, die das machen. So, das ist auch eine Form von Ökonomisierung, dass das jeder machen will. So, und aus Qualitätsgründen müssen wir einfach sagen, ein paar weniger, die das dann gut und gut auch gemessen machen, wäre besser auch aus ärztlicher Sicht.
Wäre da nicht die Fallpauschale so vorherrschend, dann wäre das auch nicht so extrem, wie Sie das jetzt schildern. Damit hat es auch zu tun.
Ja, aber es hat auch mit den Ärzten zu tun, die das auch ganz gerne machen.
Ich sehe, bei dem Thema herrscht noch weiterer Diskussionsbedarf. Wir sind am Ende der Sendezeit. Kranke Häuser, stirbt die Klinik auf dem Land? Das war unser Thema in diesem SWR2-Forum. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, bei Dr. Wulf Dietrich Leber, Leiter der Abteilung Krankenhäuser beim GKV-Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen in Berlin, bei Dr. George Nikolic, Geschäftsführer der Unternehmensberatung Consus Clinic Management in Freiburg und bei Dr. Ulrich Klever, dem Präsidenten der Landesärztekammer Baden-Württemberg in Stuttgart. Am Mikrofon war Lukas Meyer-Blankenburg.